Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unserem ambitionierten Unternehmen, das weite Land der Bibel mit seinen kontrastreichen Landschaften zu durchqueren. Heute geht es um die 8. Etappe und darin um die 2. Gestalt des Dreigestirns der israelitischen Erzväter, das heißt Stammväter oder auch Patriarchen. Wir werden sehen, die Gestalt Isaaks hat 2 Seiten. Einerseits ist er eine Person, deren Entstehung eine enorme Bedeutung hat. Er wurde seinen Eltern geschenkt, als diese nicht mehr zeugungs- und gebärfähig waren. Allein aus der Kraft der Verheißung Gottes, die jede Art von Erstorbenheit überwindet. Andererseits bleibt er als aktive Figur eher unscharf und im Schatten seines Vaters. Aber ich will nicht zu viel vorgreifen. Schön, dass ihr dabei seid. Starten wir los.
Isaak steht in den Vätergeschichten zwischen 2 großen und schillernden Figuren. Auf der einen Seite ist da Abraham, der Vater, der als Wegbereiter des Volkes Gottes gilt. Auf der anderen Seite haben wir Jakob, Isaaks Sohn, einen Macher, der alles in die Hand nehmen will und manchmal rücksichtslos seine Ziele verfolgt, dennoch ein von Gott Gesegneter. Isaak selbst erscheint dagegen auffallend passiv. Aber an seiner Gestalt lässt sich eine wichtige theologische Aussage festmachen, nämlich Gott erwählt sich Menschen, mit denen er sein Handeln in dieser Welt vorantreibt. Isaak wurde erwählt, bereits bevor er geboren wurde. Ja, dass er überhaupt geboren wurde, unterstreicht diese Erwählung noch. Er war der verheißene Sohn. Diese Verheißung blieb bestehen über alle menschliche Unmöglichkeit hinaus. Für den alten Abraham und die alte, bis dahin unfruchtbare Sarah wurde schließlich entgegen jede Vernunft die Verheißung zur Realität. Isaak wird also nicht einfach als Nachkomme gesehen, wie etwa Ismael, der Sohn der Hagar. Diese simple biologische Abstammung ist von Anfang an bedeutungslos für die Geschichte Gottes. Isaak ist der erwählte Sohn, der durch eine Schöpfungstat Gottes aus der menschlichen Erstorbenheit Abrahams und Sarahs entstanden ist. Der Name Isaaks wird demnach auch weiter im Zusammenhang von Erwählung, Bund und Verheißung genannt. Das zieht sich bis in die Psalmen hinein. Gott wird in seiner Identität erkannt als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auch in der Stelle, als sich Gott dem Mose im Dornbusch offenbart, begegnet uns das. Die theologische Bedeutung Isaaks wird im Neuen Testament ebenfalls sehr wichtig, denn die neutestamentlichen Autoren streichen heraus, dass es im Glauben nicht einfach um leibliche Nachkommenschaft geht. Im Neuen Testament wird das Argument nun auch in der Auseinandersetzung mit dem jüdischen Anspruch verwendet. Nicht die geschichtliche Kontinuität des Judentums mit Abraham ist entscheidend, sondern dass die Kontinuität durch den erwählten Samen kommt. Keiner hat dieses Argument mit größerer Schärfe geführt als Paulus. In Galater 3 und 4 und in Römer 9 geschieht das ausführlich und mit allen Mitteln der schriftgelehrten Exegese. Römer 9, 6 bis 8 fasst die Gedankenführung des Paulus im Kern zusammen. Er sagt, nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Auch nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum seine Kinder, sondern nach Isaak soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, Nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden zur Nachkommenschaft gerechnet. Dazu zählen Menschen aus allen Völkern, die wie Abraham an den gnädigen Gott glauben. Nun aber zur geschichtlichen Gestalt Isaaks. Was hat er selbst getan und wie hat er gelebt? Isaak ist derjenige im Dreigestirn der Stammväter, der das Erbe von Abraham übernommen, weitergeführt, bewahrt und vermehrt hat. Er ist ein Beispiel für solche Menschen, über die man sich nicht viel Spektakuläres zu erzählen weiß, die sich aber bewährt und als treu erwiesen haben. Doch es wäre falsch, das Bild von Isaak, das uns die Erzählungen vor Augen malen, nur als blass und passiv zu beschreiben. Wir begegnen in Isaak einem Menschen, der in aller Stille den Glauben und den Segen weiterträgt. Sein Leben produziert keine Schlagzeilen. Aber wo wäre das Volk Gottes, wenn es nicht auch die unzähligen, namentlich nicht erwähnten Träger des Glaubens gäbe, die treu sind und durch ihr stilles Dasein dafür sorgen, dass die Geschichte Gottes mit seinen Menschen nicht abbricht. Isaak ist durchaus der biblische Patron aller derer, die meinen, dass sie ihm darin ähnlich sind.
Zur Vertiefung unserer Betrachtung über Isaak nehmen wir das Thema Isaak, ein Mensch steht im Schatten eines anderen. Nach dem, was wir eben gehört haben, ist es nicht mehr irritierend, dass wir Isaak als Beispiel eines Menschen zitieren, der im Schatten eines anderen steht. Ja, sein Name wird in einem Atemzug mit den ganz Großen der Geschichte Israels genannt. Abraham, Isaak und Jakob, die Erzväter. Und der Gott Israel stellt sich feierlich mit Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, seinem Volk, vor. Zudem, haben wir gehört, ist Isaak der Sohn der Verheißung, der Abraham und Sarah als ein göttliches Schöpfungswunder im hohen Alter geschenkt wurde. Durch ihn soll die Berufung und die Verheißung weitergetragen und dereinst erfüllt werden. Doch wie wir schon gehört haben, bleibt sein aktives Handeln eigentümlich blass. Er wird aus der einen Richtung überstrahlt von seinem alles überragenden Vater Abraham. Selbst das eine gravierende Versagen, dass Isaak seine Frau Rebekka vor einem lokalen Stadtkönig als seine Schwester ausgibt und der sie zur Frau nehmen will, kennen wir in doppelter Ausführung von Abraham. Aus der anderen Richtung wird Isaak fast verdeckt von seinem skandalumwitterten Sohn Jakob. Von dem weiß man viel Neues, Aufregendes und Empörendes zu berichten. Aber Isaak selbst ist gutmütig. Denn er wird von seiner Frau Rebekka und seinem Sohn Jakob arg hintergangen. Isaak setzt fort, was sein Vater als Pionier begonnen hat, und trägt das Erbe in die nächste Generation weiter. Er ist demnach ein gutes Beispiel für viele Söhne und Töchter, die sein Schicksal mit ihm teilen. Verglichen mit dem Vater oder der Mutter bleiben sie blasse Figuren. Es kann ein belastendes Schicksal sein, ein Leben lang im Schatten eines anderen zu stehen, des Bruders, der Schwester, einer bekannten Persönlichkeit, eines Prominenten, eines allseits Beliebten, eines Unterhalters. Leicht fühlt man sich dann benachteiligt und um die eigenständige Bedeutung seines Lebens und seiner Leistung gebracht. Über Isaaks Seelenleben erfahren wir wenig. Lebt er im Frieden damit, dass er so unspektakulär im Schatten seines Vaters steht? Und doch gibt es da die eine Sache, die man sich von Generation zu Generation über Isaak erzählt. Er gräbt verschüttete Brunnen wieder auf. Ich lese aus Genesis 26, 18. Die Brunnen, die man zur Zeit seines Vaters Abraham gegraben hatte und die die Philister nach dem Tod Abrahams zugeschüttet hatten, ließ Isaak wieder aufgraben und gab ihnen dieselben Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Brunnen sind in der Welt Isaaks der empfindlichste Lebensnerv überhaupt. Darum werden sie permanent zu Zankäpfeln unter verfädelten Sippen. Wenn man im Krieg seine Feinde ins Mark treffen wollte, schüttete man die Brunnen auf ihrem Gebiet zu. Isaak gräbt die alten verschütteten Brunnen wieder auf, macht sie wieder zugänglich, nicht nur für sich und die Seinen, sondern für alle, die Wasser brauchen. So entspricht es dem damaligen Recht. Auf diese Weise dient Isaak dem Leben. Er bemüht sich, die natürliche Beschädigung und den Verfall, aber auch Schäden, die durch Feindseligkeit und Gemeinheit verursacht wurden, zu reparieren. Er macht die Folgen von Krieg und Hass wieder rückgängig. Isaak ist ein wichtiges Beispiel für einen Menschen, der selbst wenig Aufmerksamkeit auf sich sieht. Aber an ihm kann man ablesen, wie man viel Segen bewirkt und viel Gutes im Leben zu bestärken vermag, auch mit einem scheinbar unspektakulären Leben. Gott braucht eine große Zahl vermeintlich unbedeutender Männer und Frauen, die sich im Kleinen dem Leben widmen und für versöhnliche Kontinuität stehen. Wer ein Leben lang im Schatten eines anderen steht, erlebt dies als Kränkung. Der kann sich zu Hass entwickeln, wie wir bei Kain gesehen haben, der den Kürzeren zog beim Opfern und darüber zum Mörder wurde. Oder denken wir an Lea. Sie steht im Schatten ihrer jüngeren Schwester Rahel. Als der ferne Verwandte Jakob ins Haus ihres Vaters Laban kommt, hat er nur Augen für die schöne Rahel. Sie selbst kann nur durch eine Trickserei ihres Vaters unter die Haube gebracht werden. Der schiebt sie in der Hochzeitsnacht dem Bräutigam unter. Und der ist entsetzt, als er diesen Betrug bei anbrechendem Tageslicht erkennt. Was für ein entwürdigendes Geschehen für eine junge Frau, die nichts für ihr Aussehen kann und doch davon träumt, einen Mann zu finden, der sie um ihrer selbst willen liebt. Die Bibel erzählt weiter, als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde, öffnete er ihren Mutterschoß. Rahel aber blieb unfruchtbar. Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, sie nannte ihn Ruben, das heißt, seht, ein Sohn, denn sie sagte, der Herr hat mein Elend gesehen, jetzt wird mein Mann mich lieben. Eine herzzerreißende Geschichte. Lea jagt ihr ganzes Leben dem Wunsch hinterher, endlich von ihrem Mann geliebt zu werden. Sie gebiert Jakob nacheinander Kinder, aber sie dringt nicht ins Herz ihres Ehemanns vor. Was sie auch tut, sie steht immer im Schatten ihrer jüngeren Schwester. Die Erzählung sagt, ihre Augen seien trüb gewesen. Aber leere Augen können nicht nur trüb sein, sie können auch böse werden. Eine leere Seele kann so hässlich sein, wie sie sich äußerlich fühlt. Doch da sind noch andere Beispiele in der Bibel von Menschen, die im Schatten anderer stehen. Barnabas, der erste Missionspartner des Apostels Paulus, der bescheiden im Hintergrund bleibt und doch als Seelsorger, als Tröster und Ermutiger, wie sein Ehrenname besagt, auf einer anderen Ebene große und wertvolle Dinge bewirkt. Wir kennen die Erzählung aus der Apostelgeschichte, wie er geduldig den jungen Johannes Markus aus der Sackgasse seines Versagens und Scheiterns in der Missionsarbeit herausführt. Oder denken wir an Timotheus, den Begleiter des Paulus. Er hat zwei Seiten an sich. Auf der einen Seite ist er ängstlich und unsicher. Es fällt ihm schwer, sich gegen Widerstand durchzusetzen und fühlt sich im Gemeindedienst zu jung und zu schwach. Eigentlich steht er nicht gern im Rampenlicht. Doch auf der anderen Seite ist Timotheus jemand, den Paulus wie keinen anderen schätzt und braucht. Hören wir, wie Paulus ihn den Philippern vorstellt. Philipper 2, 18 bis 22. Ich hoffe, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erfrischt und aufgerichtet werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Wenn wir zu Isaak zurückkehren, fällt uns an ihm auf, dass er, soweit wir sehen können, versöhnt und ruhig damit leben kann, dass sein Vater stärker im Rampenlicht steht und man mehr von ihm zu erzählen weiß. Die anderen Beispiele haben uns gezeigt, wie unterschiedliche Menschen damit umgehen und nicht jeder und jede so gelassen bleibt und seinen eigenständigen Wert entdecken kann. Die Geschichte Isaaks fordert uns auf, im Blick auf unser unspektakuläres Leben zu sagen, das ist mein Leben. Es ist das einzige Leben, das mir gegeben ist, um etwas daraus zu machen. Und ich möchte, dass dieses mein Leben, das immer mit dem Schmerz umgehen muss, im Schatten anderer zu stehen, Gutes hervorbringt und positive Spuren hinterlässt. Ich werde nicht Rache nehmen für die Rolle, die mir aufgezwungen wurde. Ich werde nicht bitter und gemein. Ich schaffe vermutlich nichts Großes, aber dieses und jenes Kleine, das wertvoll ist. Und Gott wird mir zur Seite stehen und mir dabei helfen. Ja, in Gottes Geschichte erzählt man auch von solchen, die im Schatten anderer stehen. In Gottes Geschichte erzählt man sich jedoch vor allem davon, ob jemand Leben zerstört oder Leben erhält und ob Brunnen hasserfüllt und verbittert zugeschüttet wurden, um sich an den wichtigen Erfolgreichen zu rächen oder ob man für sich und andere Brunnen wieder aufgegraben hat und so das Leben stärkt. Darauf kommt alles an.
Der Apostel Paulus sagt, Brüder und Schwestern, ihr seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Denn wenn ihr Christus angehört, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und nach der Verheißung Erben des ewigen Lebens. So lasst euch noch einmal den Segen zusprechen, den Isaaks Vater Abraham am Beginn seines Weges empfangen hat. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.